Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, kennt ihr die Geschichte von dem Bauer, der das Vaterunser vergessen hatte? Ich möchte sie euch gerne vorlesen. Der Pfarrer rief in strengem Ton:
Du willst die Absolution? Und kannst das Vaterunser nicht? Du bist fürwahr kein großes Licht. Geh ohne Segen heim, du Wicht.
An Ostern fand das Bäuerlein schon immer sich zur Beichte ein. Der Rauswurf kränkte es gar schwer. Doch der Gebetstext, weg war er. Im Kopf kein Vaterunser mehr. Wir schlügen schnell die Bibel auf, um nachzusehen, und kämen drauf. Aha, so fängt das Vaterunser an. Nur dumm, wenn man nicht lesen kann, wie just der alte Mann. Obschon vor lauter Scham ganz rot, des Bauern Würde ihm verbot, von anderen Hilfe zu erflehen und so als Dummkopf dazustehen. Es muss auch ohne Hilfe gehen, dachte er sich. Tags drauf ein Geldstück in der Hand, er sich am Schulausgang einfand und sprach zu jedem Kind verschmitzt: Siehst du die Münze, wie sie blitzt? Zeig, ob dein Vater unser sitzt. Wer es am allerbesten kann, bekommt das Geld, versprach der Mann. Und er war ganz Ohr. Die Kinderschar vor Eifer aus dem Häuschen war, und manche rauften sich sogar. 2 Stunden hörte sich der Mann den Text der Bibelstelle an, so oft, bis er auf Lebenszeit die Zeilen hatte griffbereit, mit Ausdruck und Wahrhaftigkeit. Ich weiß nicht, die meisten von uns werden das Vaterunser wahrscheinlich können, und ich denke und hoffe, wir wissen, dass davon nicht das Heil abhängt. Aber der Begriff Ausdruck und Wahrhaftigkeit beim Beten, ich glaube, das dürften wir uns aus dieser Geschichte mitnehmen. Und auch eine gewisse Klugheit und nicht vorhandene Falschheit, die der Bauer hier an den Tag legte. Wir werden uns heute tatsächlich mit dem Vaterunser und seinem Kontext etwas näher beschäftigen. Das war in der laufenden Woche als Bibellese dran. Und vielleicht überrascht es euch zu hören, dass das Vaterunser in der Mitte, also im Zentrum der Bergpredigt, auftaucht. 56 Verse davor, 50 Verse danach. Matthäus 6, für die, die mitlesen möchten, in der Bibel gleich auch hier angeschlagen. Matthäus 6, Verse 5 bis 15, das Vaterunser kommt etwas später, denn in der Bergpredigt, in die das Vaterunser ja eingehüllt ist, wird deutlich, alles geht in Gedanken los. Alles geht in Gedanken los. Schon der Volksmund sagt: Achte auf deine Gedanken, denn aus ihnen werden Worte. Achte auf deine Worte, aus ihnen werden Taten. Und Jesus macht deutlich, bloße Verhaltenstherapie ist zu wenig. Und so heißt es in Kapitel 6, Vers 5, wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn empfangen. Vielleicht ein etwas ungewöhnliches Bild, was sich uns hier bietet, denn betende Leute an den Straßenecken, das würde uns vielleicht mal ganz gut gefallen. Wir finden vielleicht den Stadtschreier. Neulich ist uns jemand begegnet, der hat einfach irgendwelche wildfremden Leute angesprochen mit "Du Arschloch" und so weiter. Ist euch vielleicht auch schon mal begegnet. Das tut einem natürlich leid und ärgert einen zugleich. Man sieht vielleicht den ein oder anderen Spielmann oder jemand, der an der Drehorgel spielt, mit neueren Worten gesprochen. Vielleicht auch das ein oder andere Gebet im Rahmen eines Open-Air-Gottesdienstes. Und auch da kann man sich fragen, wo geht da vielleicht schon die Heuchelei los? Wenn man Leute sieht, die sich ein großes Kreuz umbinden, vielleicht sogar als Haupt irgendeiner Kirche, machen die das nur in der Öffentlichkeit oder auch für sich privat? Müssen diejenigen letztlich vor Gott vereinbaren. Sie stehen vor ihm, da muss man nicht unbedingt selber reinreden, aber die Frage sollte erlaubt sein. Aber auch bei uns tragen wir das Kreuz, weil man das halt so macht oder weil wir den Mann vom Kreuzen tatsächlich im Herzen haben, so wie wir ihn über dem Herzen tragen. Du aber, wenn du betest, sagt Jesus weiter, geh in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Also Jesus hat nichts gegen lautes Beten, wenn es aufrichtig gemeint ist. Aber er betont, dass gerade auch der verborgene Umgang mit Gott seine Stellung im Leben eines Christen haben muss. Und besonders auffällig finde ich hier das Wort vergelten. Der Herr sieht ins Verborgene, er will es dir öffentlich vergelten. Ja, warum sollte Gott uns etwas vergelten, so als stünden wir als stünde er in unserer Schuld. Also eigentlich ist es ja so, dass wir Gottes Vergebung brauchen, dass wir irgendwie in seiner Schuld stehen. Und hier heißt es, wir können etwas tun, was Gott uns öffentlich vergilt. Dass wir etwas gut bei ihm haben. Ja, das Gebet ist in gewisser Weise eine Art Geschenk, eine Vorschießung, wo Gott sagt, ich will dir darauf es dir vergelten, früher oder später, sogar öffentlich. Das ist eine Ermutigung, wenn wir schon lange auf eine Gebetserhörung warten und ein Stück weit eine Aufforderung, vielleicht uns auf ein Ringen mit Gott einzulassen, wie es bei Hiob der Fall war, der nun lange gebetet hat und lange mit Gott gerungen hat, bis er sagen konnte, ich weiß, dass mein Erlöser liebt. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, sagt Jesus weiter, denn sie meinen, sie werden erhört, weil sie viele Worte machen. Also Quantität statt Qualität. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von der Sekte Hare Krishna gehört habt. Das ist so eine hinduistische Sekte. Und da werden auch diverse Mantras gebetet, insbesondere das Hare Krishna. Also es besteht aus drei Worten. Hare Krishna, Hare Rama, Rama, Krishna, Krishna, Rama, Hare Rama. Das kann auch unter Umständen mal eine Stunde dauern. Wie, sage ich mal, die Glaubensgemeinschaft sich zusammenfindet und das betet teilweise auch eben im Verborgenen und letztlich versucht insbesondere die Gottheit Krishna ja dazu zu bringen, dem Menschen gnädig anzusehen und Freude zu bringen ins Leben. Es ist dabei nicht die einzige Glaubens- oder Religionsgemeinschaft und Jesus macht deutlich, ihr sollt Gebet nicht als Zaubermittel verwenden, von wegen, ich gebe hier ein paar Flocken rein, rühre das einmal um, trinke das aus und dann gibt Gott mir den gewünschten Effekt. Gott lässt sich nicht zwingen. Wir können nichts von ihm verlangen und dürfen dennoch Großes von ihm erwarten. In diesem verborgenen Umgang, von dem wir eben hörten, nicht mechanisch etwas runter zu beten, sondern uns mit Leib und Seele ihm auszuliefern. Und in diesem Sinne heißt es ja dann auch, betet ohne Unterlass. Also sucht das Gebet, wann auch immer euch es einfällt. Und wenn nicht, sogar beim Autofahren oder auf der Toilette. Darum sollt ihr nicht gleichen, denjenigen, sagt Jesus, denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn darum bittet. Eigentlich ein seltsamer Satz. Warum soll ich denn noch beten, wenn Gott eh schon alles weiß? Ist das denn nicht dann für die Katz? Warum sollen wir überhaupt beten? Traut sich jemand, was reinzurufen? Bitte? Die Beziehung, jawohl. Ja, wie in einer Partnerschaft. Es geht um die Beziehung. Sich nicht zu vergessen, dass man doch eine Beziehung zu Gott hat. Danke. Es gibt auch das Argument, Gott braucht es nicht, aber wir brauchen es. Es gibt tatsächlich einige ganz klare Begründungen. Ich habe mal ein paar herausgeschrieben, wo Jesus sagt, wir haben es ja auch angeworfen, beziehungsweise das ist jetzt noch aus dem Alten Testament, wo Gott sagt zu seinem Volk, ihr sollt mein Angesicht suchen. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Der Aspekt der Beziehung. Seid bereit, auf meinen Willen zu hören. Oder Jesus sagt dann zu seinen Jüngern, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Oder der Psalmist in Psalm 99, Gott ist heilig. Betet ihn deshalb an, er steht über euch. Er ist eine ganz gewaltige Macht, der die Welt in Händen hält. Betet, er ist heilig. Tja, und das mit der Anfechtung. Wenn uns vielleicht am wenigsten nach Beten zumute ist, oder eine schwere Hürde vor uns steht, wie es damals bei Jesus war, oder auch die Jünger, denen mehr nach Schlafen zumute war, in einer brenzligen Situation, sagt Jesus, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Sucht gerade dann die Verbindung zu eurem himmlischen Vater. Betet für die Städte, damit es auch euch wohl gehe. Ja, suchet der Stadt Bestes. Hatten wir neulich auch mal als Jahreslosung. Christen sind Politiker, ob sie nun im Bundestag sind oder nicht. Ob sie nun Lokalpolitiker sind oder nicht. Weil sie den Arm Gottes im Gebet bewegen. Beten, damit Gott die Tür öffnet für sein Wort. Wir denken vielleicht, okay, ich muss hier wen evangelisieren, vielleicht da noch ein Traktat weitergeben und hier was machen. Erstmal gebeten, dass der Herr Herzenstüren aufmacht, sonst ist das sinnlos verscherbeltes Papier. Und sich vielleicht konkret zeigen lassen, Herr, wer ist dran? Zeig mir eine Person, wenn du es möchtest, wo ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin, bei der richtigen Person, wo du vielleicht ein Gespräch möchtest oder wo ich vielleicht, ja, einen kleinen Bibelvers von Marburger Medien, eine kleine Karte weitergeben kann. Betet, dass der Herr Türen öffnet und betet, ihn zu loben und auch, dass er Kranke aufrichtet. Ja, wir sollen um Heilung beten und das auch in der, gegebenenfalls in der Gemeinde tun. Und das hat nicht unbedingt das Versprechen, dass Gott jede Krankheit heilt, aber dass Gott Heil macht und eine Gegenwart ermöglicht, die ohne das Gebet vielleicht so nicht möglich wäre. Und ja, manchmal sind Leute auch schon durch Gebet konkret gesund geworden. Und dann gibt Jesus seinen Jüngern und uns konkret ein Gebet an die Hand. Und sagt, deshalb sollt ihr so und auf diese Weise beten. und fängt an: Unser Vater, der du bist im Himmel. Was für ein Vorrecht, Gott Vater nennen zu dürfen. Gerade wenn man vielleicht selber nicht den besten Vater hatte oder traurig ist, ihn schnell verloren zu haben. Und wenn man einen guten Vater hatte oder hat, zu wissen, der Herr ist auch mein Vater. Und er ist im Himmel. Gut, das klingt jetzt wieder etwas abgehoben. Der Himmel irgendwie oben. Nee, auch ganz nah bei uns. Er kümmert sich um die Vögel, die gefühlt am Himmel fliegen, dem Himmel näher sind als wir. Er sorgt sich um die und seien sie noch so klein wie ein Spatz. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Die Menschen. Er kümmert sich um euch. Er weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Und wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr euer Vater im Himmel, wenn ihr ihn darum bittet. Ja, Jesus ermutigt uns, zum Vater zu beten, der es gut mit uns meint, der gerecht ist, der so viele gute Gaben parat hat. Und weiter geht es mit der Anrede: Geheiligt werde dein Name. Geheiligt. Den Begriff hatten wir jetzt öfters. Heil und rein. Ja, das Wort Heil steckt in geheiligt. Und ich muss dann dran denken, wenn zum Beispiel unsere Iliana mal wieder sich irgendwo den Finger eingeklemmt hat und gleich anfängt zu heulen und zu weinen und schwupps ist Mama da und nimmt sie auf den Arm und gleich ist wieder alles gut. Manchmal auch bei mir. Wobei ich zugegebenerweise länger brauche, bis ich Iliana hochnehme, weil ich denke, okay, war es jetzt so schlimm? Muss ich sie jetzt wirklich schon hochnehmen? Und ja, manchmal war es wirklich schlimm und der Trost macht gefühlt schon heil. Und dieses geheiligt werde dein Name soll uns bewusst machen, Gottes Name steht über allen und es ist heil in diesem Namen, wenn wir ihn anrufen. Er unterscheidet sich von der fehlerhaften Welt. Und es ist sein Anliegen, dass wir ihn als etwas Besonderes ansehen. Etwas Besonderes, dem Ehrfurcht gebührt und dem gleichzeitig kein Anliegen zu klein ist, als dass wir es ihm bringen dürften. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ja, dein Reich komme. Wollen wir das wirklich, zu beten, dass Gottes Reich kommt und dass sein Wille geschieht? Gemeint ist damit tatsächlich die Königsherrschaft. Johannes der Täufer sprach schon davon vor 2000 Jahren zu seiner Zuhörerschaft und meinte das in apokalyptischem Sinne: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also dein Reich komme, die Bereitschaft, auf Gott zu hören, umzukehren von meinem Leben vielleicht ohne Gott, ganz bewusst mich ihm zuzuwenden, weil er einen Neuanfang ermöglicht, weil er Schuld vergibt und ewiges Leben gibt und dass es darauf tatsächlich ankommt. Und nicht auf das, was die anderen Reiche uns vermeintlich alles bieten. Dein Reich komme. Damit ist aber tatsächlich auch die Beziehung zu Jesus ganz eng geknüpft und an seine Person. Er sagte nämlich selber: Wenn ich aber die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Er bindet das ganz eng an seine Person. Und das bedeutet, als Christ, wenn Jesus in mir lebt, hat schon in mir Gottes Reich begonnen und möchte in dir und in mir zur Welt kommen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dass Gottes himmlisches Reich auch auf die Erde kommt. Ja, und dann auf einmal wird es wieder so ganz irdisch, so ganz fast schon banal. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ist das nicht ein bisschen zu einfach? Wo wir jeden Morgen zum Bäcker gehen können, um uns hier ein Brötchen zu kaufen, so viel wir wollen, wenn denn das Geld reicht und noch was da ist beim Bäcker. Meistens ist morgens aber noch was da. Jesus hat sich auch, als er auf der Welt war, um das Brot gekümmert, wenn Leute Not hatten. Speisung der 5000, Speisung der 4000. Er hat Wasser in Wein verwandelt, das war auf der Hochzeit tatsächlich nötig. Oder Israels Wüstenwanderung, als die lange von dem lebten, was Gott ihnen förmlich vom Himmel fallen ließ. Ja, wir haben heute Kühlschränke. Und auch da schimmelt manchmal was, weil wir es so lange aufheben. Das ist ganz lustig und paradox. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich irgendwie Reiseprediger bin und manchen Leuten im Hauskreis begegne, die dann mir noch irgendwie nettes Gemüse mitgeben oder mal eine Schachtel Eier. Aber gerade wenn der Kühlschrank leer war, und dann hat meine Frau manchmal gesagt, komm, Veit, wir machen ein Experiment. Wir versuchen jetzt alles aufzubrauchen, bis der Kühlschrank leer ist. Das, was wir wirklich brauchen, und dann gehen wir erst wieder einkaufen. Und gerade in dieser Zeit habe ich dann irgendwie, was weiß ich, eine Schachtel mehr vom Bibelkreis mitgebracht oder dass irgendwo was übrig war, wo was weggeschmissen wurde und wir sagten, jo, nehmen wir gerne mit. Wäre vielleicht mal ein Experiment. Nicht gleich bei jedem Joghurt, den man jetzt gerne hätte und der vielleicht gerade nicht im Kühlschrank ist, zum Supermarkt zu rennen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Der Herr versorgt uns selbst, wenn wir manchmal im Überfluss haben. Und gerade dann, wenn vielleicht mal eine Zeit kommt, wo wir nichts mehr haben. Ja, und dann vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern oder denen, die an uns schuldig geworden sind. Der amerikanische Pastor John Stott hat mal gesagt, Vergebung ist für Leben und Gesundheit der Seele so nötig wie das Brot für den Leib. Vergeben ist für Leben und Gesundheit der Seele genauso wichtig wie Brot für den Leib. Wir denken bei Schulden vielleicht eher an Geld. Dass uns jemand vielleicht mal wieder einen Euro schuldet oder vielleicht auch ein bisschen mehr oder wir vielleicht jemandem, was wir zurückzahlen sollten, das ist auch richtig. Aber es geht hier weniger um Sachwerte, die sind erst sekundär gemeint. Wir müssen uns fragen, wo verweigere ich jemandem Vergebung? Oder wo brauche ich selber Vergebung? Wer immer auf Schuld anderer herumhackt, der spielt seine eigene Schuld herunter. Und das kennen wir ja schon seit Sigmund Freud, dass wir die Schuld immer bei anderen suchen. Und der war nun überzeugter Atheist. Die Schuld suchen wir immer bei den anderen. Dass wir, haben wir hier so ein paar Finger, glaube ich, hier noch irgendwo drauf. Mit denen wir auf die anderen zeigen. Oder mit denen die anderen vielleicht auch auf uns zeigen. Wenn wir nur auf der Schuld anderer herumhacken, haben wir vielleicht noch nicht ganz begriffen, was Jesus eigentlich für uns am Kreuz getan hat. Denn dagegen sind die anderen Sachen fast Peanuts. Auch wenn das vielleicht krass klingt. Weil es gibt Sachen, die sind wirklich schwer anzunehmen, schwer zu vergeben und schon gar nicht zu vergessen. Und deswegen müssen wir uns oder dürfen wir uns auch Zeit lassen zum Vergeben. Aber wer sind wir, dass wir überhaupt vielleicht an einem Punkt nicht vergeben können oder wollen, wenn Jesus uns doch alles vergibt? Und führe uns nicht in Versuchung, heißt es weiter, sondern erlöse uns von dem Bösen. Im Griechischen haben wir seltsamerweise für Versuchung und Anfechtung das gleiche Wort, Perasmus. Anfechtung macht oder soll den Glauben stärker machen. Schule kennen wir alle, Prüfungen mögen wir nicht und sind doch durch einige gegangen und waren am Ende stolz, ein Zeugnis zu haben, weil wir wussten, vielleicht ist nicht jeder eins dabei, die ich mir erhofft hätte, aber ich habe was geleistet, ich habe was geschafft und sie hat mich erfahrener gemacht, jetzt weiß ich mehr. Und manchmal braucht es im Glauben auch die ein oder andere Lektion, die wir lernen müssen. Blöderweise manchmal in der Anfechtung. Und Gott gibt uns die Kraft, die Anfechtung zu erdulden. Gott kann machen, dass die Anfechtung so ist, dass wir sie erdulden. Heißt es an einer Stelle, ich weiß die Stelle jetzt nicht mehr auswendig. Und bei der Versuchung ist es tatsächlich so, dass der Teufel uns von Gottes Schutzbereich wegziehen möchte. Und deswegen heißt es hier von Jesus, dass wir beten sollen, erlöse uns von dem Bösen, Herr, führe uns nicht in Versuchung und lass die Anfechtung so sein, dass wir sie erdulden können. Lass nicht zu, dass der Teufel uns von dir wegzieht. Wir denken vielleicht, was Versuchung angeht, okay, jetzt habe ich so viel gemacht, jetzt setze ich mich lieber vor den Fernseher, anstatt mich noch die Bibel zu geben. Gut, 20 Minuten, dann lese ich noch Bibel und dann habe ich vielleicht doch eine Stunde geguckt, weil es so spannend war und dann habe ich dann doch keine Zeit mehr gehabt, noch ein Wort zu lesen. Ja, vielleicht ist die Versuchung hier, vielleicht liegt sie bei uns auf einem anderen Gebiet. Die Lösung ist immer Jesus, von dem es heißt, er ist mehrfach versucht worden und blieb doch ohne Sünde. Er ist vom Teufel versucht worden und irgendwann musste der Teufel ihn verlassen und Jesus konnte sagen, es ist vollbracht. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ja, das Mädel darf noch mal kommen. Dieser Satz am Ende des Vaterunsers ist ein Satz der Superlative. Regisseure arbeiten viel damit, indem sie zum Beispiel Superhelden entwickeln, die das können, was wir gerne im Alltag könnten. Superhelden sind reich. Sie haben viele Fans, viele Mittel und ihnen gelingt gefühlt alles. Sie haben Ruhm und Erfolg. Ja. Um ein Reich zu leiten, muss man reich sein, muss man unter Umständen viele Mittel haben, viele Leute, die auf einen hören, im Idealfall auch Weisheit. Es gab viele Weltreiche und fast alle sind irgendwann gescheitert. Und nicht überall war bei ihnen Weisheit vorhanden. Doch hier geht es um das Reich, das eine Reich schlechthin. Ja, Gottes Reich ist größer als alle anderen Herrschaften. Und das sollte uns aufhorchen und auch ein Stück weit gelassen machen. Das Reich und die Kraft. Gott hat alle Kraft, sein Reich hat alle Kraft. Nicht nur die Kraft, wenn wir morgens mal aufstehen und sagen, Mensch, ich brauche eigentlich schon zum Aufstehen Kraft. Nicht nur, um die Hürden des Alltags zu packen, sei es die der Arbeit oder auch die mit der weniger werdenden Kraft. Nicht nur die Kraft, um vielleicht die Krankheit zu tragen oder um das stichelnde Wort zu ertragen, was ich jetzt zuletzt am Telefon wieder gehört habe. Aber wäre das nicht schon viel? Ihr Lieben, wir haben es eben gesungen und singen es jede Woche. Du bist die Kraft, die mir oft fehlt. Ist das wirklich unser Bekenntnis? Du, Herr, bist die Kraft, die mir so oft fehlt, die ich mir wünsche und auf die ich mich spätestens jetzt besinne. Die Kraft, die in den Schwachen mächtig ist. Bitten wir den Herrn um diese Kraft? Im Vater unser tun wir das. Und die Herrlichkeit, die nicht nur ein schönes Erlebnis ist. Ja, und der Urlaub, den ihr jetzt hattet, der war schon herrlich, oder? Die Alpen, das war schon cool. Vielleicht auch woanders. Oder das, was noch vor euch, vor uns liegt. Urlaub kann schon herrlich sein. Und auch manches Erlebnis, das man sich vielleicht unverhofft ausgesöhnt hat, das ist auch herrlich. Und hier geht es um Herrlichkeit, die darüber noch hinausgeht. Ja, sogar über die Hoffnung, über den Tod hinaus. Das ist schon viel. Und doch ist sein eine unermessliche Herrlichkeit, die schon hier beginnt. Suchen wir diese Herrlichkeit. Ich habe uns noch einen Vers der Superlative mitgebracht, den wir vor einigen Wochen schon als Predigtthema hatten. Und ich möchte euch einfach mit diesem Vers der Superlative entlassen. Hoffentlich in Freude und Frieden. In 2. Korinther 9, Vers 8 heißt es: Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen, alle Zeit, volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Alle Gnade reichlich, in allen Dingen, alle Zeit, volle Genüge und reich zu jedem guten Werk. Entschuldigung, mir sind da zu viele Superlative drin. Fast zu viel Macht, zu viel Kraft. Wo ich denke, Mensch, ich wünsche mir, dass dieser Herr der Herrlichkeit, der seinen Sohn gegeben hat, sein Leben, der alles aufgegeben hat, um uns alles zu geben, und uns schon ein Stück weit hier auf der Erde das schmecken zu lassen, dass der in mein Leben kommt und dass ich mich auf ihn zunehmend mehr besinne und dieses Bewusstsein auch beim nächsten Beten des Vaterunsers vorhanden ist. Du großer Gott, Herr Jesus, danke, dass du uns eine Möglichkeit gegeben hast, wie wir so beten können, wie es dir gefällt. Lass uns das neu, groß und wunderbar werden. Amen.